Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Weg auf sich genommen haben, um herzukommen. Es ist schön, dass wir gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen dürfen. Ich begrüße auch alle ganz herzlich, die vielleicht per Livestream mithören, die zu Hause sind, weil sie vielleicht krank sind oder weil es einfach nicht geklappt hat. Auch Sie möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie dazugeschaltet haben, dass Sie dabei sind. Wir haben gerade eben gesungen, dass wir auf Jesus Christus schauen wollen. Und das ist das Ziel, das ist auch mein Wunsch für den heutigen Abend, dass wir weg von uns schauen, dass wir hin auf Jesus Christus schauen. Dass wir das Wort Gottes dazu gebrauchen, um Jesus Christus zu suchen, um Jesus Christus zu finden, um etwas mehr von ihm zu erkennen, um ihm ein Stückchen ähnlicher zu werden. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Anliegen auch. Und ich möchte gemeinsam mit Ihnen zu Beginn beten. Wenn es Ihnen möglich ist, dann lasst uns dazu aufstehen und ich bete zum Anfang. Herr Jesus Christus, dich wollen wir verherrlichen, dich wollen wir groß machen. Auf dich wollen wir schauen, weg von uns. Hilf du uns, Jesus Christus, dass wir dich immer größer machen und wir immer kleiner werden. Du musst wachsen, ich muss abnehmen. Das ist mein Wunsch, das ist mein Anliegen, auch für den heutigen Abend. Und ich möchte dich bitten, dass du mich dazu befähigst, dass du mir die richtigen Worte schenkst. Öffne unsere Herzen, mach unsere Herzen auch bereit auch dafür, damit wir dein Wort auch verstehen und begreifen können. Bitte sei du bei uns und segne du uns. Amen. Ich möchte gern zu Beginn, so wie wir es immer üblich haben, eine ganz kurze Zusammenfassung machen von den ersten zwei Versen vom Titus Kapitel 3. Wir sind ja schon in Titus 3, in den ersten zwei Versen, und ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung in wenigen Minuten, damit wir so ungefähr auf dem gleichen Stand sind, damit wir das verstehen und begreifen können, wo wir momentan sind. In Titus 3, die ersten zwei Verse, macht Paulus seinem Schüler Timotheus sein Anliegen klar. Die ersten zwei Verse gebraucht Paulus, um ihm sein Anliegen zu vermitteln und ihm zu sagen, was ihm wichtig ist. Und er sagt seinem Schüler Titus, lieber Titus, erinnere die Gemeinde, dass sie sich aller Obrigkeit unterordnen sollen. Wir Christen, wir als Gemeinde müssen immer wieder daran erinnert werden, es muss uns immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Das heißt, jeder Instanz, jeder Person, jeder Menschen, der über mir steht, diese Menschen soll ich untergeordnet sein und dementsprechend soll ich mich auch verhalten. Egal, ob es nun ein Lehrer ist, ob es der Schichtleiter ist, der Chef oder gar vielleicht die Regierung, der Staat, egal wer es ist, wir als Gemeinde sind dazu aufgerufen, gehorsam zu sein und ihnen sich zu unterordnen. Wenn wir in dieser heiligen Lebensweise wandeln wollen, so sollen wir bereit sein, gute Werke zu tun. Und diese guten Werke, auf die geht Paulus in Vers 2 etwas näher ein und er erwähnt zwei Negativbeispiele und zwei positive Beispiele, was diese guten Werke nicht sind und was diese guten Werke auf jeden Fall sind. Und in Vers 2 sagt Paulus, dass niemand lästern soll. Das zählt auf keinen Fall zu den guten Werken. Schlecht über den anderen zu reden, bewusst den Ruf eines anderen zu zerstören, zählt nicht zu den guten Werken, zählt nicht zu dieser heiligen Lebensweise. So sollen wir auf keinen Fall sein. Genauso wenig sollten wir auch streitsüchtig sein. Es soll nicht zu unserer Wesensart dazugehören, dass wir ständig Streit haben, dass wir im ständigen Streit mit unserem Nachbar, mit unseren Kollegen, mit den Menschen auf der Straße sind. Das gehört nicht zum Wesen eines Kindes Gottes. Das gehört nicht zu diesen guten Werken, das gehört nicht zu der heiligen Lebensweise. Nein, diese zwei Negativbeispiele dürfen auf keinen Fall vorhanden sein. Und nach diesen zwei Negativbeispielen zählt Paulus zwei positive Beispiele auf, um diese guten Werke etwas näher zu beschreiben. Das erste Beispiel ist, wir sollen mit unserem Nächsten gütig sein. Das bedeutet mild oder freundlich sein mit unserem Nächsten. Und genauso sollen wir auch sanftmütig sein. Vollkommen egal, wer es ist. Paulus sagt uns hier, mit allen Menschen. Mit allen Menschen sollen wir milde, das heißt gütig und sanftmütig umgehen. Auch wenn wir verletzt worden sind, auch wenn wir beleidigt worden sind, auch wenn wir vielleicht gedemütigt worden sind von dieser Person. so stehen wir doch in der Verantwortung, in diesem Gehorsam, mit dieser Person milde, gütig und sanftmütig umzugehen. Diese Dinge gehören zu den guten Werken. Das sind die guten Werke. Und diese guten Werke gehören zu einer heiligen Lebensweise. Eine heilige Lebensweise, die uns auch dazu auffordert, uns der Obrigkeit in den Staat, der Regierung, den Lehrern, meinem Chef, meinem Meister, mich auch zu unterordnen. Und Paulus schreibt in den ersten zwei Versen, erinnere sie, rufe es ihnen ins Gedächtnis. Das ist das Anliegen. Das ist das Anliegen von Paulus gewesen und diese ersten zwei Verse hat er dazu benutzt, um sein Anliegen weiterzugeben. Nun stellt sich die Frage, warum ist es so wichtig? Wieso möchte Paulus den Titus daran erinnern, er soll die Gemeinde erinnern, uns dem Staat zu unterordnen? Wieso ist es so wichtig, dass wir daran erinnert werden müssen, uns allen Vorgesetzten zu unterordnen? Und die Antwort auf diese Frage finden wir in den nächsten Versen. Wir finden sie in den Versen 3 bis 7. Und ich möchte gemeinsam mit Ihnen diese Verse vorlesen. Wenn Sie eine Bibel haben, dann können Sie sie sehr gerne mit mir zusammen aufschlagen. Titus 3, 3 bis 7. In diesen Versen finden wir die Begründung des Anliegens, das wir in den ersten zwei Versen gefunden haben. Und Paulus schreibt da folgende Worte, Titus 3, die Verse 3 bis 7. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschienen, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Zu diesem Abschnitt gehört eigentlich noch Vers 8, aber Vers 8 lasse ich mal vorab weg. Da ist nochmal die Wiederholung des Anliegens, das wir gerade eben in den ersten zwei Versen gefunden haben. Ich komme da in ein paar Wochen vielleicht später nochmal darauf zu, auf Vers 8. Hier in Vers 3 beginnt Paulus einen komplett neuen Gedanken. In den ersten zwei Versen, wo er sein Anliegen gebracht hat, den schließt er ab und jetzt beginnt er einen neuen Gedanken. Doch dieser neue Gedanke ist sehr eng mit den ersten zwei Versen verbunden, denn wir lesen am Anfang dieses Wort denn. Und dieses denn ist ein Verbindungswort. Es ist ein Verbindungswort, eine Brücke, die zwei verschiedene Ansichten, Gedanken verbindet. Um es besser zu verstehen, warum es Paulus so wichtig ist, uns als Gemeinde daran zu erinnern, dem Staat sich zu unterordnen, fügt er jetzt diese Erklärung mit bei und er sagt, denn auch wir waren einst unverständig. Oder man kann es auch übersetzen, weil wir auch einst unverständig waren. Deshalb erinnere die Gemeinde. Er verbindet hier dieses Anliegen mit seiner Erklärung, die jetzt nun in Vers 3 folgt. Und das Interessante ist, wie Paulus hier anfängt. Er schreibt, denn auch wir waren einst unverständig. Ist es uns hier aufgefallen, dass sich hier die Position verändert hat von Paulus? In den ersten beiden Versen, da sprach Paulus noch von Titus und der Gemeinde. Er schrieb, Titus, erinnere die Gemeinde. Ja, es ist die zweite und die dritte Person, von der hier Paulus spricht. Aber nun plötzlich schreibt Paulus, denn auch wir. Er nimmt die erste Person, er nimmt sich selber, nimmt plötzlich sich selber mit ins Boot hinein. Und das ist sehr interessant. Das ist plötzlich sehr interessant, denn plötzlich wird der Lehrer, plötzlich wird der Paulus zu einem Schüler. Plötzlich setzt sich der Lehrer selber zu seinen Schülern in die Bank. Paulus erniedrigt sich, Paulus geht runter, er setzt sich auf die gleiche Stufe, er setzt sich in das gleiche Boot, genauso wie Titus und auch die Kreter. Wissen wir noch, was Paulus über die Kreter gesagt hat? Können wir uns an die Bibelstunde erinnern? Es gibt ein In diesem Brief gibt es einen Vers, wie Paulus die Kreter beschreibt. Was sagt er über die Kreter? faule Bäuche, ja, richtig. Was sagt er noch über sie? Lügner, genau. Lass uns gemeinsam vielleicht diese Bibelstelle nochmal lesen in Titus 1, Vers 12. In Titus 1, Vers 12. Da sagt Paulus oder schreibt: Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Das ist keine schöne Beschreibung, nicht wahr? Aber genau zu diesen Kretern, genau zu diesen Lügnern, zu diesen bösen Tieren, diese faulen Bäuchen, genau zu diesen Menschen erniedrigt sich plötzlich Paulus. Und Paulus sagt, auch ich gehöre mit dazu. Auch ich war einst so. Plötzlich gibt es für Paulus keine Unterschiede mehr. Plötzlich gibt es für Paulus nicht mehr hier Israelit und Grieche, nicht mehr Jude und Krete. Nein, es gibt es nicht mehr. Paulus demütigt sich, er erniedrigt sich. Er blickt in seine Vergangenheit zurück und er sagt, auch ich war einst genauso wie sie. Gerade Paulus. Ich meine, ich könnte es verstehen, wenn es vielleicht noch jemand anders wäre, aber Paulus, der Missionar schlechthin, dieser Mann, der den größten Teil des Neuen Testamentes auch geschrieben hat, der so viel mitgewirkt hat, der so für Jesus Christus gelitten hat, dieser Paulus, er stellt sich auf die gleiche Stufe. Lass uns gemeinsam Apostelgeschichte 22 aufschlagen. Apostelgeschichte 22, Vers 3. Paulus kehrt nach Jerusalem zurück, obwohl er weiß, es wartet auf ihn das Gefängnis. Er kehrt nach Jerusalem zurück und als er dann im Tempel ist, entsteht ein Riesenaufruhr, weil sich die Juden gegen ihn zusammenraufen und sie wollen dann Paulus steinigen, sie zehren ihn raus aus dem Tempel und wollen ihn dann dort steinigen. Aber die Römer, die direkt ja am Tempel in der Nähe waren, in dieser Burg Antonia, die direkt an den Tempel angebaut war, sie bekommen diesen Aufruhr mit und sie greifen da ein und sie retten den Paulus. Die Juden haben mittlerweile auf Paulus eingeschlagen und sie haben versucht, ihn zu steinigen und umzubringen. Und die Römer nehmen Paulus gefangen und sie schleppen ihn in diese Burg Antonia zurück. Und es sind so viele Menschen zusammengekommen und alle rufen und schreien gegen Paulus, dass die Römer nicht mal durchgekommen sind. Und sie müssen Paulus hochheben und tragen ihn in diese Burg Antonia zurück. Und als Paulus nun auf diesen Treppen steht, sagt er zu den Römern, lasst mich runter, ich möchte zu dem Volk sprechen, ich möchte zu meinen Brüdern, meinen Schwestern sprechen. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 22, Vers 3. Apostelgeschichte 22, Vers 3. Ich lese nur einen Vers heraus. Und da sagt Paulus über sich selber, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Nun, als dieser Paulus noch Saulus hieß, war er ein rechtschaffener Jude gewesen. Er war ein Eiferer gewesen. Er war Schüler des großen Lehrers Gamalius gewesen. Apostelgeschichte 5 sagt uns, dass dieser Gamalius ein sehr angesehener Lehrer war in Israel. Und dieser Saulus war ein Schüler von ihm, er war ein rechtschaffener, ein eifernder Jude gewesen. Paulus hätte jedes Recht gehabt, sich abzusondern und zu sagen, diese Kreter, die sind weit unter meinem Level. Doch das tut er nicht. Nein, Paulus sagt, es gibt nicht verschiedene Stellungen, die wir vor Gott haben können. Es gibt nicht verschiedene Stufen, die wir vor Gott haben können. Nein, es gibt nur zwei Stellungen. Entweder sind wir in Christus oder wir sind eben nicht in Christus. Das sind diese zwei Positionen, das sind diese zwei Stellungen, die vor Gott einen Wert haben. Entweder ich bin in Christus oder ich bin eben nicht in Christus. Und es ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, wie ich heiße, in welcher Familie ich groß geworden bin, wie ich aufgewachsen bin, ob ich reich bin oder arm bin. Paulus sagt, das hat keine Bedeutung. Das hat keine Bedeutung. Und als ich an der Vorbereitung für diese Bibelstunde zu Hause saß, dann hat mich diese Bibelstelle etwas gepackt. Und ich habe mich gefragt, Viktor, bist du genauso wie Paulus? Und ich muss Ihnen ehrlich zugeben, dass eine Schande über mich kam, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich bin nicht immer so. Ich habe das große Vorrecht, wirklich das große Vorrecht gehabt, dass ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin. Und ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mich christlich erzogen haben, dass sie mir die Werte beigebracht haben, dass sie mir Gott und die Bibel zu lieben gelernt haben. Es ist unvorstellbar wertvoll und ich bin unendlich dankbar. Aber in dieser heiligen Welt, in der ich aufwachsen durfte, ist in mir selber auch ein gewisser Stolz groß geworden. Ein gewisser Stolz hat sich in mir breit gemacht und ich dachte es in meinem Kopf, ich habe es natürlich niemals ausgesprochen, aber in meinem Herzen war das immer so, dass ich dachte, so schlimm wie die anderen bin ich nicht. Ich habe noch nie Zigaretten geraucht, ich habe noch nie irgendwie getrunken, war noch nie betrunken, habe nie mit der Polizei zu tun gehabt, nie geschlägert und sonstiges. Ah, die anderen, die sind etwas schlimmer. Die haben all diese Dinge schon getan, ich bin ein bisschen besser. Und dieser Hochmut hat sich in mir etwas breit gemacht. Und ich muss Ihnen ehrlich zugeben, dass ich damit zu kämpfen hatte. Ich musste damit kämpfen. Denn es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Ich war kein Stückchen besser. Ich war kein Stückchen besser als der schlimmste Mörder im Gefängnis. Als der größte Verbrecher, als der größte Dieb im Gefängnis, der verurteilt ist. Ich war kein Stückchen besser. Denn auch ich war nicht in Christus. Ich wurde durch Jesus Christus noch nicht errettet. Und das ist der Fakt, das ist das Einzige, was zählt. Und genau darauf macht Paulus hier in Titus 3, Vers 3 uns aufmerksam und er sagt, denn auch wir alle waren einst unverständig gewesen. Paulus spricht hier in dieser Wir-Form, in dieser ersten Person und er nimmt sich selber mit ins Boot hinein. Und er sagt, es ist vollkommen egal, ob du in der Gemeinde groß geworden bist, ob du die Kinderstunde, Jungschar, Teenie, Jugend durchgemacht hast, ob du vielleicht in der Gemeinde mitdienst. Es ist vollkommen egal, wie du heißt. Es ist nur eins wichtig, ob Jesus Christus in dir wohnt durch den Heiligen Geist. Das ist entscheidend. Denn auch wir waren einst unverständig. Er spricht hier in dieser Vergangenheitsform. Er sagt, wir waren einst unverständig. Und letzte Woche hat Erwin uns schon ein wenig auf diese Schwierigkeit eingeführt, was dieses Wort beinhaltet. Wir waren einst unverständig gewesen. Hier spricht Paulus von der Vergangenheit, das, was hinten liegt, was nicht mehr da ist. Doch leider sind diese Eigenschaften, die Paulus uns hier auflistet, doch noch immer wieder Teil unseres Lebens. Und letzte Woche haben wir ein wenig darüber gesprochen und Erwin hat das ein wenig angeschnitten. Diese Schwierigkeit, diesen Spagat zu haben, doch von der Vergangenheit zu sprechen, aber doch kommt es immer wieder in unserem Leben vor. Weil wir ja doch noch Sünder sind, weil wir ja doch noch Menschen sind, die hier auf dieser Erde leben. Wie müssen wir das also verstehen? Wie können wir das zusammenkriegen? Wie können wir das verstehen und begreifen? Und ich möchte noch mal ein wenig diesen Gedanken aufgreifen, der in der letzten Woche auch hier durchkam. Und ich denke, dass wir unterscheiden müssen. Ich denke, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Zustand und einer Tat. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Zustand, wo die Bibel spricht, und von einer Tat. Der Zustand beschreibt die Beschaffenheit einer Person. Der Zustand beschreibt den Charakter. Er beschreibt die Wesensart eines Menschen. Wenn der Mensch in seinem Wesen, in seinem Charakter, in seiner Beschaffenheit ungehorsam ist, dann ist er getrennt von Gott. Wenn die Wesensart, der Zustand des Menschen böse, schlecht ist, gegen die Bibel ist, dann ist es ein Zustand, den Gott nicht vergeben kann und Gott muss sich trennen von dieser Person. Doch wenn der Mensch in einer einmaligen Tat einmal ungehorsam ist, doch dann wiederum Buße tut und Vergebung bittet, so wird diese Tat Gott von wird diese Tat ihm von Gott vergeben. Eine einzelne Tat beschreibt eine Augenblickssituation, aber nicht das gesamte Wesen des Menschen. Und ich glaube, wir müssen zwischen diesen zwei Dingen deutlich unterscheiden. Zwischen dem Zustand, zwischen dieser Wesensart, der Beschaffenheit eines Menschen oder dieser einmaligen Augenblickssituation, wo diese Person vielleicht einmal gefallen ist, wo diese Person vielleicht einmal gesündigt hat, wo sie einmal der Versuchung nicht widerstehen konnte und ihr nachgegeben hat. Wir müssen zwischen diesen zwei Punkten unterscheiden. Lasst uns gemeinsam dazu Epheser 5, Vers 8 lesen. Epheser 5, Vers 8. Epheser 5, Vers 8. Epheser 5, Vers 8. Paulus sagt, denn ihr wart, wieder Vergangenheitsform, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Zuerst geht Paulus hier auf diesen Zustand dieser Person ein. Er sagt, ihr wart Finsternis. Das ist dieser Zustand, das ist diese Beschaffenheit, diese Wesensart dieser Person gewesen. Aber er sagt, ihr wurdet verändert. Ihr wart Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, in Jesus Christus. Die Beschaffenheit, die Wesensart der Person hat sich verändert durch Jesus Christus. Und weiter sagt Paulus, wandelt als Kinder des Lichtes. Nun kommt er zu dieser Tat. Er sagt, wandelt nun eurem Wesen entsprechend. Lebt nun so, wie Kinder des Lichts leben zu haben. Unser Zustand war Finsternis, doch nun sind wir Licht, verändert von Jesus Christus. Und wir müssen deutlich unterscheiden, wovon hier die Bibel spricht. Spricht die Bibel von diesem Zustand oder spricht sie von der Tat? Es ist ein Beispiel, das sehr, sehr bekannt ist und ich glaube, dass viele von Ihnen dieses Beispiel schon vielleicht gehört haben. Aber ich fand es sehr toll, um gerade diese Wahrheit vielleicht nochmal zu unterstreichen. Es ist das Beispiel von einem Sklaven. Ein Sklave, der sehr, sehr hart und sehr brutal von seinem Herrn misshandelt worden ist. Ein Sklave, der sehr dünn, der ausgehungert war, der überall Narben und Schrammen hatte, weil sein Herr sehr böse war, der ihn geschlagen hat. Er hat ihn immer sehr gedemütigt vor den anderen. Und als dieser Sklave total ausgehungert, schwach und wertlos war, beschließt dieser böse Herr, seinen Sklaven zu verkaufen. Er sagt, du bist mir nichts mehr wert, ich verkaufe dich. Und er geht auf den Sklavenmarkt und er stellt diesen Sklaven zum Verkauf. Und tatsächlich ein reicher Mann kommt vorbei, er sieht diesen armen Sklaven, der total ausgehungert ist, übersät mit Narben, und er kauft diesen Sklaven. Er nimmt diesen Sklaven mit nach Hause und als dieser Sklave in dem Haus des Herrn ankommt, traut er seinen Augen nicht. Dieser Sklave bekommt ein eigenes Zimmer, er bekommt ein eigenes Bett. Am Bett steht Essen bereit, er hat die Möglichkeit, sich zu waschen. Und das Höchste ist, der Herr kommt zu ihm und er nimmt ihm die Ketten ab. Und der Herr sagt zu diesem Sklaven, ich habe dich erkauft, du gehörst mir, du hast die Freiheit. Du darfst tun und machen, was du möchtest. Du kannst gerne bei mir bleiben, du kannst für mich arbeiten, du kriegst einen Lohn, du kriegst Essen, du hast eine Möglichkeit zu schlafen. Und dieser Sklave, der glaubt nicht so richtig, was ihm gerade geschieht. Und dieser Sklave, er genießt es, er bleibt natürlich bei diesem Herrn und er wohnt und arbeitet für diesen seinen Herrn. Und eines Tages, als der Sklave sich schon etwas erholt hat, genießt er seine freie Zeit, indem er auf den Markt geht und dort durchbummelt und ein wenig schaut und sich mit den Leuten unterhält. Und während er nun durch diese Straßen und Gassen geht, hört er plötzlich seinen Namen rufen. Und er zuckt innerlich zusammen, dieser Sklave. Denn er erkennt die Stimme seines alten Herrn. Und als er sich umdreht, sieht er diesen alten Herrn, diesen bösen Herrn. Und er hebt schon seine Hand auf und er schreit ihn an und sagt, was fällt dir ein, was bist du hier unter uns? Du bist es nicht wert. Und er beschimpft ihn und er schlägt auf ihn ein. Und dieser böse Herr fordert diesen Sklaven auf und sagt, geh los hinter mir und halt meinen Sonnenschirm, damit ich nicht so heiß habe. Dieser Sklave, total gedemütigt, am Boden zerstört, aus Gewohnheit geht er nach hinten, er nimmt den Schirm und hält es seinem Herrn. Es vergehen hier einige Minuten und plötzlich kommt diesem Sklaven ein Gedanke und dieser Gedanke macht sich in seinem Herzen, in seinem Kopf breit und er denkt sich, Mensch, mein alter Herr hat mir doch gar nichts mehr zu sagen. Ich habe doch einen neuen Herrn, ein neuer Herr, ein neuer Meister, der mich freigekauft hat. Und dieser Sklave klappt den Sonnenschirm wieder zusammen. Er geht zu diesem Herrn, zu diesem bösen Herrn und er sagt, du hast mir nichts mehr zu sagen. Ich bin erkauft, ich bin bezahlt worden von einem anderen Herrn und er hat mir die Freiheit geschenkt. Ich muss dir nicht mehr dienen. Ich muss dir nicht mehr dienen. Und diese Geschichte ist, finde ich, sehr schön. Es beschreibt etwas ähnlich unsere Situation. Auch wir wurden erkauft, auch wir wurden freigekauft durch Jesus Christus. Er hat uns erlöst, er hat uns bezahlt, er hat uns freigekauft aus dieser Macht Satans. Und wir müssen Satan nicht mehr dienen. Aber diese sündige Natur, sie wohnt noch immer in uns und diese Gewohnheit ist immer noch da. Und manchmal hören wir diese Stimme unseres alten bösen Herrn. Und er sagt, Victor, tue das. Victor, lüge. Victor, betrüge. Läster ein wenig. Sei hart zu den anderen. Und aus Gewohnheit und weil ich schwach bin manchmal, gebe ich dem nach und ich sündige. Aber es ändert nicht meine Wesensart. Ich bin noch immer von Jesus Christus erkauft. Und das ist der Unterschied. Und das müssen wir, glaube ich, lernen zu unterscheiden. Wenn Paulus hier diese Liste auflistet und er sagt, wir waren einst unverständlich, dann spricht er von diesem Zustand, von dieser Wesensart, von der Beschaffenheit des Menschen. Das sind alles Dinge, die Vergangenheit beschreiben. Aber wir leben bis heute in dieser Spannung, dass wir da nicht zurückfallen, dass wir nicht unserem alten Herrn doch wieder gehorchen und doch wieder Dinge tun, die dem alten Herrn gefallen. Denn auch wir waren einst unverständig. Wie war denn nun unser Zustand, bevor Jesus Christus uns erlöst hat? Paulus nennt uns hier wirklich eine Liste, er zählt uns viele Dinge auf und ich möchte die einzelnen Dinge vielleicht durcharbeiten, um sie etwas näher zu erleuchten und zu beleuchten, was sie zu bedeuten haben. Paulus sagt, denn auch wir waren einst unverständig. Hier steht im Griechischen das Wort anoetos. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe es einfach abgeschrieben. Und dieses Wort, dies bildet sich aus zwei Worten. Aus nos und aus diesem Wort a. A bedeutet ohne und nos bedeutet Verstand, Sinn oder Erkennungskraft. Also dieses Wort, das Paulus hier schreibt, bedeutet eigentlich ohne Verstand oder ohne Sinn, ohne Erkennungskraft. Er beschreibt uns hier einen Menschen, der seinen Verstand, der seinen Sinn und seine Erkennungskraft falsch einsetzt. Er ist nicht verständig, er ist töricht, er ist unwissend. Römer 1, Vers 14, da wird dieses Wort nochmal gebraucht in Römer 1, Vers 14 und es hilft uns vielleicht ein wenig, dieses Wort besser zu verstehen. In Römer 1, Vers 14, Römer 1, Vers 14 und Paulus schreibt da, ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Paulus stellt hier zwei Gruppen gegenüber und er sagt, da gibt es einmal die Weisen und die Unverständigen. Die Unverständigen sind das absolute Gegenstück von den Weisen. Nun, wir wissen von der Bibel her, dass ein Mensch weise ist, wenn er nach dem Willen Gottes sucht und ihn findet, nach ihm fragt und diesen Willen Gottes in seinem Leben auch wirklich ausführt. Wenn er die richtigen Entscheidungen trifft im Alltag, im Leben, in allen Situationen. Dieser Mensch ist weise. Doch der Unverständige ist das genaue Gegenstück zu diesem Weisen. Der Unverständige gebraucht seinen Kopf nicht, seinen Sinn, seinen Verstand nicht, um Gottes Willen zu suchen. Nein, im Gegenteil, er gebraucht seinen Verstand, um sich dadurch in die Irre führen zu lassen. Der unverständige Mensch wird nur von seinen Begierden gesteuert, nur von dem, was er gerade Lust hat. Die Jugendlichen sagen, auf das, was er gerade Bock hat. Das tut er gerade. Er benutzt seinen Verstand nicht dazu, um Gottes Willen zu erkennen, sondern um sich selber von dem Verstand verwirren zu lassen. Das ist ein Unverständiger. Das ist also die erste Beschreibung. Paulus sagt, wir waren einst unverständig. Nichtsdestotrotz spricht Paulus hier eine Warnung aus. Und er sagt, wir waren einst unverständig. Das war mal unser Zustand. Aber er warnt uns und er sagt, wir dürfen auch nicht wieder zurückfallen. Und diese Warnung, die finden wir nicht im Titusbrief, sondern im Galaterbrief. Im Galater 3, die Verse 1 bis 3. Galater 3, 1 bis 3. Und wieder kommt hier dieses Wort, die Unverständigen, vor, in Galater 3, 1 bis 3. Und Paulus schreibt da an die Galater: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr die Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Das alleine will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr empfangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Paulus macht uns hier deutlich mit diesen Versen, dass ein Mensch, der einmal verständig geworden ist, der einmal weise geworden ist, auch wieder benebelt werden kann. Er kann verzaubert werden. Er kann wieder etwas unverständig werden. Und Paulus warnt uns davor. Und ich möchte diese Warnung uns heute Abend auch mitgeben, mit auf den Weg, dass wir unserem Zustand gemäß leben sollen. Ja, wir waren einst unverständig. Das ist Vergangenheit. Aber ich möchte uns heute Abend Mut machen, auch dementsprechend zu leben. Das heißt, dass wir unseren Sinn, dass wir unseren Verstand, unsere Erkenntniskraft einsetzen, um Gottes Willen zu suchen. Und zu suchen und zu forschen, was möchte Gott mit meinem Leben? Wo möchte Gott mich haben? Wo möchte Gott, dass ich arbeite, diene, wohne, lebe und so weiter? Und dass wir diesen Verstand einsetzen, um Gottes Willen zu erkennen. Wir waren einst unverständig, doch nun sollen wir weise sein, indem wir Gottes Willen erkennen und ausleben. Das ist die erste Eigenschaft, die erste Beschreibung der Wesensart, wie wir einst waren. Und Paulus fährt fort und er sagt, denn auch wir waren einst ungehorsam. Das ist die zweite Beschreibung der Wesensart. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich kaum noch beschreiben muss. Ich glaube, ein jeder von uns weiß, was ungehorsam bedeutet und ist. Es ist dieses Nichtbefolgen einer Anordnung, die an mich gerichtet wird. Wenn eine Person, die über mir steht, mein Vater, meine Mutter, mein Schichtleiter, mein Lehrer, wenn er zu mir kommt und mir eine Anordnung gibt und ich nicht bereit bin, dieser Anordnung Folge zu leisten, dann bin ich ungehorsam. Im Griechischen steht hier das Wort Apatheo. Und wie in dem ersten Fall, genauso ist auch hier dieses Wort aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Wiederum dieses Wort a, das ohne bedeutet, und pateo. Pateo bedeutet überzeugen oder glauben. Und dieses Wort kann man wirklich am besten damit übersetzen, dass man sagt, ungehorsam durch den Unglauben. Paulus sagt, wir waren einst ungehorsam durch den Unglauben. Und so führt die erste Eigenschaft in die zweite Eigenschaft hinein. Weil dieser unverständige Mensch nicht in der Lage war, seinen Verstand, seinen Sinn einzusetzen, um Gottes Willen zu suchen und zu finden. Weil dieser unverständige Mensch nicht weiß, was Gott von ihm möchte, wird er ungläubig, fällt er in Unglauben. Und durch diesen Unglauben wird er ungehorsam. Es ist wie eine Treppe, die hinabführt in die Tiefe. Es ist wie eine Spirale, wie ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes, der uns da hineinzieht, nach unten, immer tiefer. Römer 5, Vers 19. Römer 5, Vers 19. Da geht Paulus ein wenig auf diesen Ungehorsam ein. Römer 5, Vers 19. In Römer 5, Vers 19, da schreibt Paulus, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung des Gerechten versetzt werden. Von welchen zwei Personen spricht hier Paulus? Eine Frage an euch. Von wem spricht er hier? Wer war ungehorsam und wer war gehorsam? Wie bitte? Richtig. Adam. Adam war derjenige, der ungehorsam gewesen ist. Und durch seinen Ungehorsam sind auch wir in die Stellung des Ungehorsams gekommen. In diesen Zustand. In diese Beschaffenheit eines Sünders. Seit dem Sündenfall von Adam vererben wir ja immer diese sündige Natur, dieses Gefallene, dieses böse Fleisch in uns drinnen. Und dieses Fleisch, diese sündige Natur in uns bringt uns in eine Stellung des Sünders. Mit der Geburt sind wir Sünder. Wir sind in der Stellung des Sünders. Doch wie Schwester Elisabeth schon gesagt hat, ist das nicht das Ende, sondern da ist jemand, Jesus Christus, der gehorsam gewesen ist. Und durch den Gehorsam von Jesus Christus, durch diesen Gehorsamstod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, hat Jesus Christus uns aus dieser Stellung herausgerissen, herausgekauft, herausbezahlt. Wir sind nun nicht mehr Sünder, sondern wir sind gerecht. Wir sind Gerechte. Diese Gerechtigkeit, von der Paulus auch dann etwas später in Vers 7 auch schreibt. Jesus Christus hat uns als Wesen verändert. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Er hat uns aus dieser Stellung des Sünders, des Sklaven rausgerissen und er hat uns in die Stellung des Gerechten hineingepflanzt. Weil wir in dieser Stellung des Gerechten nun sind, weil Jesus Christus uns nun freigekauft hat, so sollen wir auch dementsprechend gerecht leben, sollen wir auch gehorsam sein. Wir waren früher in dieser alten Stellung, waren wir ungehorsam. Doch nun in dieser neuen Stellung sind wir gehorsam. Genau dieser Gehorsam, den wir im ersten Vers gefunden haben, wo Paulus die Gemeinde auffordert und sagt, seid der Obrigkeit gehorsam. Das ist genau dieser Gehorsam. Gehorsam zu sein bedeutet zu kämpfen. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben und ich persönlich habe auch noch nie einen Menschen getroffen, dem es leicht gefallen ist, gehorsam zu sein und der schon immer gehorsam gewesen ist. Nein, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, den wir Tag für Tag, manchmal Stunde für Stunde, manchmal sogar Minute für Minute führen müssen. Es sind Entscheidungen, die wir jeden Tag mehrmals, oft treffen müssen. Entscheidungen, wo wir uns bewusst dafür entscheiden, gehorsam zu sein. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, in dem wir wachsen können und auch sollen. Es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht und es gibt häufig Situationen, wo wir Dinge nicht verstehen. Wo wir nicht verstehen, wieso muss das jetzt so sein, wieso muss ich jetzt so reagieren, wieso muss ich jetzt so handeln, wieso muss ich jetzt meinen Nächsten lieben und sanftmütig und milde mit ihm sein, wieso muss ich mich dem Staat unterordnen? Der zieht mir doch den letzten Cent aus der Tasche. Nun, ich muss nicht alles verstehen, aber ich muss gehorsam sein. Verstehen kann warten, gehorsam nicht. Verstehen kann warten, gehorsam nicht. Und Paulus fordert uns hier auf und er sagt, seid gehorsam. Ihr wart früher ungehorsam, ihr wart Vergangenheit, das ist vorbei. Nun aber seid ihr gehorsam und lebt nun dementsprechend. Das ist die zweite Beschreibung gewesen, ungehorsam. Paulus fährt weiter und er sagt, denn auch wir gingen einst in die Irre. Verirrt, das ist die dritte Beschreibung, verirrt. Das Wort beschreibt ein zielloses, orientierungsloses Umherwandern in einer Wüste, in einem Wald oder auf einer Wiese. Es beschreibt eine Situation, wenn Menschen sich komplett verirren und nicht mehr wissen, wo ist vorne, wo ist hinten, wo ist Norden, Süden, Osten, Westen. Total verirrt, total hoffnungslos verloren. In diesem Zusammenhang wird das Schaf in der Bibel sehr häufig verwendet. Das Schaf, wir wissen es, das Schaf hat ein Hat das überhaupt einen Orientierungssinn? Wenn überhaupt, dann hat es ein sehr, sehr schlechtes Orientierungssinn. Ein Schaf findet so gut wie nie nach Hause. Und es ist interessant, dass Gott gerade uns als Menschen mit einem Schaf vergleicht, weil wir diesem Schaf sehr, sehr ähnlich sind. Auch wir finden den Weg nach Hause nicht zurück. Und ein Schaf ohne den Hirten, ein Schaf ohne den Hund, ist hoffnungslos verloren. Es ist 100%, dass ein Schaf irgendwo hingeht, nur nicht nach Hause in seinen Stall. Lass uns gemeinsam Jesaja 53, Vers 6 aufschlagen. Das ist unter anderem eine Bibelstelle. Ich habe nur eine Bibelstelle rausgeschrieben, wo gerade dieses Bild eines Schafes mit uns als Menschen verglichen wird, wo es gleichgestellt wird. In Jesaja 53, dieses bekannte Kapitel, Jesaja 53, Vers 6. Jesaja 53, Vers 6. Da schreibt Jesaja: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünden auf ihn. Als wir ohne Jesus Christus waren, als wir noch in dieser Stellung des Sünders waren, waren wir alle wie ein Schaf, das ohne Hirten ist. Wir waren verirrt, wir waren orientierungslos. Wir irrten umher ohne Plan, ohne Orientierung. Wir wussten nicht, wohin wir laufen sollten. Wir sind von dem guten Weg abgewichen, wir sind von dem sicheren Weg abgewichen und landen unweigerlich im Tod, so wie es die Sprüche 21, Vers 16 sagt. Und diese Spirale, die uns hier Paulus aufzeigt, sie führt immer tiefer und tiefer, weil der unverständige Mensch nicht fähig ist, den Willen Gottes zu erkennen und diesen Willen Gottes in seinem Leben auch umzusetzen, ist er durch den Unglauben ungehorsam. Und weil dieser Mensch, dieser unverständige Mensch, ungehorsam ist, weil er nicht weiß, was der Wille Gottes für sein Leben bedeutet, weil er nicht weiß, wohin soll er gehen, verirrt er sich. Er ist orientierungslos. Er findet den Weg zurück, er findet den Weg nach Hause nicht mehr. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam noch eine Bibelstelle lesen, die diese Situation etwas beschreibt. Johannes, Johannes 10. Auch hier wieder dieses Bild von dem Schafen und dem Hirten. Johannes 10, die ersten 5 Verse. Johannes 10, die ersten 5 Verse. Jesus Christus spricht da hier diese Worte und er sagt, Johannes 10, die ersten 5 Verse: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafen beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Paulus sagt, wir waren einst verirrt. Unsere Stellung war, dass wir orientierungslos waren. Nun aber hat uns der gute Hirte, hat uns Jesus Christus bei unserem Namen gerufen. Er hat uns erlöst, er hat uns erkauft. Und nun sollen wir seiner Stimme folgen. Nun sollen wir der Stimme Jesu Christi hinterherlaufen. Jesus Christus geht uns voran und wir sollen Jesus Christus hinterherlaufen. Nicht mehr orientierungslos. Nicht mehr einfach das tun, worauf ich Lust habe. Nicht einmal in diese Richtung, dann wieder in die andere Richtung laufen. Nein, wir sollen Jesus Christus hinterherlaufen. Auf einer großen Wiese, auf einer saftigen Wiese, weidete solch eine große Herde von Schafen. Der Hirte saß in der Nähe und von Weitem sah er einen Freund, der ebenfalls auch Hirte war. Und auch er hatte eine riesengroße Schafsherde gehabt. Und er winkt ihn herbei, weil er gerne sich mit ihm etwas unterhalten wollte. Und der Hirte kam auch wirklich. Und die Schafe liefen hinterher und die Schafe vermischten sich plötzlich alle miteinander. Da waren die ersten Schafe, die schon da gewesen sind, und die anderen, die dazugekommen sind, und sie vermischten sich. Und ein dritter Mann, der das alles beobachtet hatte, der fragte sich: Mensch, wie kriegen Sie jetzt diese Schafe auseinander? So viele, das waren hunderte Schafe und alle liefen durcheinander. Und er dachte: Wie machen die das jetzt? Es kam der Zeitpunkt, wo die Hirten sich alles gesagt haben, sie verabschiedeten sich und der eine Hirte ging einfach seinen Weg, ohne groß sich irgendwie Mühe zu machen, jetzt seine Schafe herauszupicken. Und als die Schafe sahen, dass der Hirte losgegangen ist, sortierten sie sich selber. Die Schafe, die zu dem zweiten Hirten dazugehörten, sie liefen los und liefen dem Hirten hinterher, denn sie kannten ihren Hirten. Sie kannten die Stimme ihres Hirten. Und als dieser Hirte seine Schafe gerufen hat, folgten diese Schafe ihrem Hirten. Und ich möchte uns Mut machen, dass auch wir solche Schafe werden, die die Stimme unseres Herrn, unseres Heilands kennen. Lasst uns sehr viel Zeit mit dem Wort Gottes verbringen, lasst uns im Wort Gottes lesen, lasst uns viel Zeit im Gebet verbringen, um die Stimme unseres Herrn besser kennenzulernen. Damit wir wissen, wie Jesus Christus klingt, damit wir die Stimme unseres Herrn erkennen können. Denn wir leben in einer Zeit, wo Räuber, wo Diebe hineinkommen, die sich in die Gemeinde hineinschleichen, um die Schafe zu verirren, um sie irre zu leiten, um sie zu verführen. Und ich möchte uns heute Abend Mut machen. Wir waren einst verirrt. Lasst uns nun solche Schafe sein, die die Stimme des Herrn Jesus Christi wirklich hören und verstehen, die es wissen, zu erkennen wissen und sehr deutlich unterscheiden können, dass sie ganz genau wissen, das ist die Stimme meines Herrn, das ist die Stimme eines Räubers. Wir waren einst verirrt, es war mal unsere Stellung, nun aber hat Jesus Christus uns erlöst, wir sind seine Schafe. Eine vierte Beschreibung, um unseren verlorenen Zustand aus der Vergangenheit zu beschreiben, finden wir dann in der nächsten Eigenschaft. Und zwar sagt Paulus: Wir dienten mannigfachen Begierden und Lüsten. Wir dienten mannigfachen Begierden und Lüsten. Was sind Begierden und Lüsten? Es ist so ein Wort, das wir sind teilweise damit auch groß geworden. Ich war Begierden, ich wusste, es ist immer schlecht. Doch was sind Begierden und was sind Lüste? Wie können wir das am besten beschreiben in einfachen Worten? Wollust, okay, ja. Was sind noch Begierden? Okay, ich will, ja, ich will unbedingt, okay. Können wir noch Begierden und Lüsten beschreiben? Ich habe das mal so niedergeschrieben, und zwar: Begierden und Lüste sind das aktive und das persönliche Verlangen oder das Begehren des kranken Zustandes der Seele, die in mir drinnen ist. Das Verlangen, diese Lust, diese Freude entspricht der gefallenen Seele, die in dem Menschen drinnen wohnt. Und dieses Verlangen entehrt den Menschen, der diesen Lüsten, der diesem Verlangen hinterherjagt. Denn dieses Verlangen, diese Lüste, diese Begierde, diese Lust ist unersättlich. Und egal, wie oft wir sie tun und egal, wie oft wir da immer wieder hinfallen und versuchen, das zu stillen, diese Lust ist unersättlich. Und sie erfüllt uns niemals. Diese Lust, diese Begierde, dieses Verlangen treibt uns so weit, dass wir irgendwann mal am Boden zerstört sind. Wir jagen dieser Lust und dieser Begierde hinterher und wir jagen und jagen und tun und wir vollbringen diese Lust, doch sie erfüllt uns nicht. Sie gibt uns nicht diesen Frieden, so lange, bis wir am Boden zerstört sind. Und es ist interessant, wie Paulus hier das beschreibt. Er schreibt nämlich: Wir dienten mannigfachten Begierden und Lüsten. Mannigfachten, das bedeutet einfach viele verschiedene. Und für dieses Dienen steht hier das griechische Wort Toleo. Und Toleo wird immer dazu gebraucht, um einen Sklaven zu beschreiben. Um einen Sklaven zu beschreiben, einen Sklavendienst zu beschreiben. Paulus sagt, wir waren Sklaven unserer Begierden und unserer Lust. Das war unser früherer Zustand gewesen. Wir waren Sklaven von dieser Begierde. Diese Begierde hat über uns geherrscht. Diese Lust, dieses Verlangen hat uns zu Dingen getrieben, die wir eigentlich gar nicht tun wollten. Und es hat uns immer weiter und immer weiter getrieben. Da war zum Beispiel diese Ehrsucht da gewesen. Viel Ehre zu haben, besser sein wie alle anderen. Und diese Ehrsucht hat mich dazu getrieben, meine Ellbogen auszufahren und links und rechts meine Konkurrenten auszuschalten, ihnen einen in die Rippe geben, sie hinterzustrecken. Ich will besser sein als mein Nächster. Da ist zum Beispiel diese Geldgier. Immer mehr haben, mehr haben. Und diese Geldgier, sie treibt uns dazu, krumme, illegale, graue Wege zu gehen. Hauptsache mehr haben. Und es gibt solch eine Menge, an viele verschiedene Begierden. Paulus sagt, diese mannigfachen, es ist viele, viele verschiedene Arten Begierden. Und diese Begierden versklaven uns, wir waren ein Sklaven dieser Begierden und Lüste. Und Jakobus schreibt im ersten Kapitel, Vers 15, Jakobus 1, Vers 15, folgende Worte, Jakobus 1, Vers 15. Jakobus 1, Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, das heißt, wenn ich dieser Begierde hinterhergelaufen bin und das getan habe, wofür sie mich verführt oder wofür sie mich begeistert hat, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jede Begierde in uns, jedes Verlangen, jede Lust gebiert die Sünde in uns hervor. Und jede Sünde aber führt uns in den Tod. Das Ergebnis jeder Begierde ist der Tod. Satan möchte uns genau an diesem Punkt haben. Satan möchte uns genau da haben, dass wir fallen, dass wir sündigen. Und er flüstert uns jedes Mal ins Ohr: Tu doch jenes. Drück doch da mal ein Auge zu. Er öffnet uns bestimmte Seiten im Internet. Er stellt uns bestimmte Leute in den Weg. Er verführt uns. Er breitet uns diese Begierde vor unseren Augen vor und er malt sie uns aus, wie toll es wäre, wenn ich doch einmal könnte. Doch jede Begierde gebiert die Sünde und jede Sünde vollbringt den Tod. Wenn wir diesem Verlangen nachgeben, wenn wir diesem Verlangen dieser Begierde nicht widerstehen, dann werden wir sündigen und diese Sünde treibt uns in den Tod. Wie können wir, das ist die große entscheidende Frage, wie können wir also dieser Lust, dieser Begierde widerstehen? Was denkt ihr? Wie können wir diesem widerstehen, dass wir dieser Begierde nicht nachgeben? Hat jemand einen weisen Ratschlag? Was ist der beste Weg, um dieser Begierde zu widerstehen? Beten. Ja, mit Sicherheit. Ganz wichtig. Fliehen. Flieht. Nicht wahr? Flieht vor dieser Begierde. Ich muss da immer wieder an Josef denken. Wir kennen die Geschichte von Josef, wo die Frau von Potiphar ihn verführen wollte. Sie wollte gern mit ihm Sex haben, sie wollte mit ihm gerne schlafen, zusammen schlafen und sie wollte ihn verführen und sie reißt ihn an sich. Und was macht Josef? Er flieht. Er lässt alles zurück, er lässt sein Kleid, sein Gewand zurück und er flieht vor dieser Versuchung. Fliehen, ja, mit Sicherheit. Mir kam sofort eine Bibelstelle aus dem Galaterbrief. Galater 5, Vers 16. Galater 5, Vers 16. Und da gibt Gott uns einen Ratschlag, wie wir diese Begierde, diese Lust besiegen können. In Galater 5, Vers 16. Galater 5, Vers 16. Und Paulus schreibt an die Galater: Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das ist interessant, nicht wahr? Wir haben jetzt irgendwie so einen 10-Punkte-Plan erwartet. So Punkt 1, bestrafe dich immer, wenn du der Begierde nicht widerstehen konntest. Punkt 2, bekämpfe die Begierde mit allen Mitteln, die du zur Verfügung hast und so weiter. Aber Gott sagt uns hier komplett etwas anderes. Gott sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches erfüllen. Das Problem von uns Menschen, das Problem von uns Christen ist, dass wir so sehr fixiert auf diese Begierden und auf diese Lust sind, dass wir uns den ganzen Tag damit beschäftigen. Ja nicht fallen, ja nicht dieser Begierde nachgeben, ja nicht dieser Lust nachgeben. Und ich beschäftige mich den ganzen Tag damit. Und weil ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich auch sündigen werde, bis ich dieser Begierde auch wirklich nachgeben werde. Es ist wie diesem rosaroten Elefant. Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel. Wenn ich euch jetzt darum bitten würde, dass ihr die nächsten 5 Minuten nicht an diesen rosaroten Elefanten denken sollt. Ich kann euch garantieren, jeder von euch wird daran denken, weil jeder krampfhaft versuchen wird, nicht an den rosaroten Elefanten denken und jeder denkt automatisch an ihn. Nein, Gott sagt zu uns, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Konzentriert euch auf den Geist. Legt eure Aufmerksamkeit, eure Zeit, eure Kraft in den Heiligen Geist. Konzentriert euch nicht auf die Begierden, sondern auf den Geist und ihr werdet das Fleisch besiegen, denn es ist schon tot. Galater 5,24 sagt uns, dass das Fleisch schon tot ist, es ist gestorben, wir brauchen dem nicht mehr zu gehorchen. Die Leidenschaften, die Begierden sind mit Jesus Christus gestorben, sie sind begraben. Und lasst uns diese Begierden, lasst uns dieses Fleisch, dieses sündige Fleisch auch wirklich da in diesem Grab mit Jesus Christus auch bleiben, da wo Jesus Christus es hingebracht hat. Paulus sagt, die Begierde ist gestorben. Und lasst uns mit dieser Begierde nicht mehr beschäftigen. Lasst uns ihnen wirklich den Rücken zukehren und uns stattdessen mit Jesus Christus, mit dem Geist Gottes beschäftigen. Wandelt im Geist, das ist etwas Aktives, das ist etwas Praktisches, das ist eine Tat, wandelt. Gibt dem Geist Gottes viel Raum in eurem Leben, dass die Früchte des Heiligen Geistes in eurem Leben immer größer und größer werden. Denn die Begierde und diese Lüste, sie treibt uns dazu, dass wir die anderen Menschen nicht beachten. Die Begierden und die Lüste, sie treiben uns dazu, dass wir immer zuerst in erster Linie an uns denken. Wir wollen zuerst uns, unser Egoismus befriedigen und dann die anderen. Und das wiederum bringt uns in Boshaft und in Neid. Das ist die nächste Eigenschaft, die wir uns das nächste Mal dann anschauen werden. Die nächste Eigenschaft, die Paulus dann erwähnt, Boshaft und Neid ausleben. Das gucken wir uns das nächste Mal an. Und ich möchte gerne hier ein Komma setzen und das nächste Mal die Eigenschaften dann weitermachen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt gemeinsam auch noch beten können und die Bibelstunde hier abschließen könnten. Wenn Sie möchten, dann möchte ich Ihnen auch die Möglichkeit und den Raum auch geben, gemeinsam mit mir zu beten. Ich werde etwas ruhig sein, dann können Sie gerne beten und im Abschluss werde ich dann das abschließende Gebet sprechen. Lasst uns zum Ende aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns erkauft hast, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren Blut. Ich danke dir, dass du für mich den Preis bezahlt hast und dass du mich aus dieser Stellung des Sünders herausgekauft hast. Ich war einst unverständlich, ich war ungehorsam. Ich ging in die Irre und es tut mir leid, dass ich so war. Ich war verloren und ich muss zugeben und auch bekennen, dass ich ein verlorener Sünder war. Aber ich danke dir, Jesus Christus, dass du mich erlöst und erkauft hast. Ich danke, dass du mich freigekauft hast. Ich möchte dich bitten, dass du mir dabei hilfst, meinem Zustand gemäß auch zu leben. Hilf du mir, in diese alten Gewohnheiten nicht zurückzufallen. Hilf du mir, dich groß zu machen. Hilf du mir, wirklich meinen Alltag, jede Situation, jede freie Minute, die ich habe, mit dir zu füllen. Dass ich der Begierde, der Lust, dem Fleisch keinen Raum gebe in meinem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du mein ganzes Leben erfüllst. Dass du durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt, auch jede Frucht des Geistes auch wirklich groß werden lässt. Verändere du mich, Jesus Christus. Amen.